Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Beziehungsweise Obi et Orbi, wir nehmen hier am Ostermontag auf. Wir haben hier richtig ereignisreiche Stunden, weil als hätte der Papst sich gesagt, ich klaue Jesus Christus heute mal die Show und segne das Zeitige. Aber das soll ja hier heute nicht der Fokus unseres Themas sein. Wir sind ja hier kein Bibel-Podcast. Lukas, worüber wollen wir heute sprechen?
Oh Gott, wie soll man da die Überleitungen schaffen? Wir sprechen über Fußball, auch sehr biblisch. Sowohl Bundesliga-Fußball als auch ein bisschen international, genau.
Ja, ich habe mir ja auch ein paar Sachen auf meinen kleinen Spickzettel in digitaler Form geschrieben. Hier ist mal das Intro, dann sind wir gleich wieder da. So, Lukas, am Wochenende ist eine bedeutende Person von uns gegangen. Sie hat die ganze Welt in Atem gehalten und geprägt. Außerdem ist der Papst gestorben. Werner Lorand ist von uns gegangen.
Der Papst, Werner Lorand, ja. So muss man es ja eigentlich sagen. Ja, das ist so. Also sowohl der Papst ist heute gestorben, als auch Werner Lorand am Wochenende. Zwei sehr unterschiedliche Charaktere, würde ich mal behaupten.
Ähnliche Haarfarbe ja. Zum Ende ihrer Karriere, aber ja, Werner Lorand, ich muss wirklich sagen, das ist so für mich, wir sind ja in den 90er Jahren mit Fußball sozialisiert worden und da war Werner Lorand sehr prominent, einfach durch seinen starken Charakter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er hatte durchaus den Drang zur Cholerik, aber das ist so ein bisschen diese letzte Trainergeneration, die es teilweise noch in den moderneren Fußball mit geschafft haben. Friedhelm Funkel zum Beispiel, die letzten Jahre noch aktiv gewesen, der ja aus einer ähnlichen zeitlichen Riege kommt. Werner Lorand mit 76 gestorben. Ich glaube, Friedhelm Funkel müsste auch schon über 70 sein. Das heißt, wir haben diese Person teilweise noch in den modernen Fußball mit begleitet. Werner Lorand, muss man wirklich sagen, der hat sich dann relativ schnell in diesem modernen Fußball auch verabschiedet, weil man wirklich gemerkt hat, das ist die Art von Trainer, das sind so diese klassischen Schleifer, die die Kabine herrisch im Griff haben. Das passt dann irgendwann nicht mehr ganz zu dem fußballerischen Ansatz, aber ich muss sagen, dass ich das sehr traurig fand, weil es natürlich so eine Figur aus dieser Zeit war und ich da immer mit einem weinenden Auge und aber auch mit einem lachenden Auge drauf schaue, weil der Fußball der 90er Jahre, der ist bei mir vor allem von Nostalgie geprägt und weniger, dass ich in Erinnerung habe, boah, da wurde aber toller Fußball gespielt. Wie geht dir das?
Das geht mir ähnlich und abgesehen davon, dass du mit allem, was du sagst, recht hast, in Anführungsstrichen, also ich gehe es mit, ist der Fußball der 90er aufgrund seiner Charaktere primär und des Klamottenstils, das muss man natürlich auch sagen.
Oh ja, Trikots, also besser werden die nicht, nee, nie wieder werden, glaube ich,
und
so.
Und auch Trainingsanzüge, also Werner Lorand hat es ja verstanden, einen außergewöhnlich cholerischen Charakter mit tollen Trainingsanzügen zu verheiraten. Also das bleibt mir auch immer in Erinnerung und ehrlicherweise erwische ich mich auch dabei, wie ich im Internet hin und wieder auf so Vintage-Seiten hängen bleibe, wo es dann vermeintlich echte oder auch nicht echte, was weiß ich, Trikots und Trainingsanzüge aus den 90ern zu erstehen gibt. Gehe ich alles mit. Ich würde so ein bisschen sogar so weit gehen, dass Werner Lorand der Prototyp dessen war, was dann heute, weiß ich nicht, ein Steffen Baumgart versucht, oder was heißt versucht, er ist es ja auch, also er ist ja schon recht authentisch mit seiner Art. Aber das ist vielleicht so der Werner Lorand, der Moderne, in leicht abgeschwächter Form. Denn damals war ja auch noch ein ganz anderer Ton üblich.
Das wollte ich gerade sagen. Ne, ja.
Auf und neben dem Platz. Wo ich sagen muss, da bin ich doch einigermaßen froh, dass das jetzt nicht mehr gang und gäbe ist, dass man sich hier einfach so völlig, wie soll ich sagen, rabiat unterhält und beschimpft ohne Ende. Klar, es wird immer noch Shit-Talk auf dem Platz praktiziert, aber ja, das ist schon okay, dass das ein bisschen besser geworden ist. Aber ich mache jetzt hier mal einen wilden Move-Lutz, wo ich gerade rede. Wir nehmen ja heute Folge 71 auf. Und ich habe jetzt hier mal spontan geguckt, ne, weil der Papst ist tot und dann haben wir über Werner Lorand gesprochen, auch tot. In der Bibel Psalm 71, wegen Folge 71. Junge. Und jetzt guck mal, wie das zu Werner Lorand passt, nämlich gar nicht. Hier, sei mein Fels der Zuflucht, zu dem ich immer gehen kann. Befehle mir, mich zu retten, denn du bist mein Fels und meine Burg. Also Werner Lorand befiehlt da niemand irgendwas. Dem zu sagen, was er zu tun hat, ey, da geht ihm mal richtig der Kaffee auf.
Das wäre schwierig geworden. Kurz und das nochmal aufgreifen mit dem Ton in Kabinen und rund um das Spiel, muss ich wirklich auch sagen, da bin ich auch sehr froh, dass es das alles ein bisschen gesitteter ist und weniger diese Maskulinität und dieses Macho-Gehabe. Das fand ich tatsächlich, wenn ich das so in der Retrospektive betrachte, fand ich das schon immer befremdlich, wenn erwachsene Männer sich so richtig krass angegangen sind. Ich fand das schon immer unangenehm, auch diese Fehde, die Uli Hoeneß mit Christoph Daum hatte und so. Ich habe immer gedacht so, okay, ihr seid solche eitlen Gockel, warum redet ihr nicht einfach miteinander, anstatt über TV-Sender übereinander? Das fand ich schon immer ein bisschen peinlich. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Besserung, weil Political Correctness, die hat mit Werner Lorand auf jeden Fall nicht angefangen. Das musste sich, glaube ich, dann auch erstmal ein bisschen entwickeln. Und es ist immer noch ein sehr stark männergeprägte Domäne, dieser Fußball, auch wenn das alles besser wird. Aber ja, da sind wir auf dem richtigen Weg, auch wenn es da immer wieder Rückschläge gibt. Aber deswegen trotzdem nochmal, sollte Werner Lorand hier auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben, weil wir sind hier ein Fußball-Podcast und wir schwelgen häufiger Nostalgie. Und welcher Name wäre da viel passender als Mr. Blouson, Mr. Seiden, Trainingsanzug, Werner Lorand. Also, rest in peace, Werner Lorand. Und da haben wir ja eigentlich direkt noch eine ganz frische Nachricht auch im Gepäck, die ganz gut dazu passt. Mhm. Werner Lorand, lange Trainer bei 1860 München. Und du hast heute schon abgefeiert einen Transfer, der ab Sommer dann durchgeführt wird. Und zwar Kevin Volland kommt aus der 1860-Jugend und der wird im Sommer zurück zu seinem Heimatclub wechseln. Und das muss ich sagen, mit 32 könnte man behaupten, früh, aber gerade deswegen ja auch geil, weil er eben nicht erst mit 37 nochmal für anderthalb Jahre und ein bisschen Kicken dahin wechselt, sondern eigentlich für einen Stürmer fast noch in der Blüte seiner Karriere und dann vielleicht nochmal diesen Schritt zu machen und am Ende, weil 1860, die berappeln sich immer mal wieder so ein bisschen und vielleicht sogar den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen, da kannst du dir natürlich nochmal eine ganz andere Storyline zurechtbasteln für diesen Club und ich find's gut, sag ich's, wie es ist.
Also ja, du sagst es ja schon, wir haben kurz geschrieben, ich feiere es komplett ab, ich habe jeden erdenklichen Beitrag, den es zu liken gibt, von irgendwelchen Fußballportalen geliked, denn alle greifen dasselbe Wording auf, das Wort Romantik spielt in jedem gebauten Satz eine Rolle. Und genau das ist es. Ja, also in solchen Zeiten, in denen Transfers einfach nur noch Richtung Geld entschieden werden und ganz, ganz wilde Dinger zustande kommen Richtung Saudi-Arabien und Co., finde ich es sowas von bemerkenswert. Der Kollege geht ja nicht eine Liga tiefer, der geht zwei Ligen tiefer. Klar, 1860 spielt aktuell sogar noch den Aufstieg leid mit, also der Relegationsplatz ist in Reichweite, wenngleich das Restprogramm und die Konkurrenz das jetzt nicht vermuten lassen, dass die Löwen das noch reißen. Geiles Wortspiel. Am Ende des Tages wird nächste Saison, wenn sie den Kader dann auch um Volland aufbauen, wird München eine Rolle spielen, hoffentlich. Und es wäre so cool, da kommt dann sein Alter auch zum Tragen, wenn er es schaffen könnte, diesen Verein in die zweite Liga zurückzuschießen und dann auch noch ein, vielleicht sogar zwei Saisons in Liga 2 mitzumischen, um einfach 1860 wieder so ein bisschen da zu etablieren, wo sie auch hingehören. Ja, also wie cool wäre es bitte, wenn die in Liga 2 wieder am Start wären.
Absolut richtig, weil man muss auch mal überlegen, 1860, das klingt jetzt für viele, die jetzt vielleicht erst in den letzten 10 Jahren den Fußball und die Bundesliga kennengelernt haben, das klingt sehr weit weg, dass die irgendwann mal eine Relevanz hatten. Wenn man aber nur so 4-5 Jahre zurückblickt und dann mal so schaut, wo der ein oder andere deutsche Nationalspieler seine Karriere angefangen hat, die mittlerweile dann auch vielleicht schon wieder beendet ist, die Karriere, aber wo viele sehr talentierte Spieler herkommen, die teilweise auch immer noch in der Bundesliga Kapitäne bei renommierten Vereinen sind, wie Weigel, dann haben wir jetzt einen Volland und wir haben auch in einer ein bisschen älteren oder ja, es ist fast keine richtige Vergangenheit, aber die Bender-Brüder, wir hatten Benny Laut, das sind alles so Namen, die haben es teilweise zu Nationalspielern geschafft und die kommen alle aus der 1860-Jugend und sehr viele sind dann immer früher von dort weggegangen, weil eben die erste Mannschaft nicht in der sportlichen Relevanz auf dem Niveau war, dass ja die Spieler mit sehr viel Talent sich eben da weiterentwickeln konnten auf einem höheren Niveau. Aber die Jugendarbeit von 1860 hat einige Spieler in den letzten Jahren hervorgebracht. Und das heißt, jetzt sind natürlich die finanziellen Mittel mit Investor und Co., das ist alles irgendwie nicht so ganz geil gelaufen. Aber die Infrastruktur, die hat da sehr lange eigentlich gestimmt. Abgesehen mal vom Finanziellen. Die wurden leider von Leuten, die das mit dem Geld nicht ganz so genau genommen haben, ziemlich ruiniert und auch in den Abgrund getrieben. Aber ja, das ist so ein traditionsreicher Verein, da ist eine große Fanbase hinter, die haben immer noch irgendwie regelmäßig, oder ich glaube, einen Zuschauerschnitt von über 15.000 in der dritten Liga. Das macht eigentlich richtig Laune und da kann dir natürlich auch mal wieder so ein bisschen was entstehen. Also vielleicht sehen wir Volland und 1860 einfach mal wieder in der zweiten Liga, dann hoffentlich nicht mehr gegen den HSV. Kleine Überleitung zur zweiten Liga. Ich würde sagen, das Schneckenrennen geht weiter, lass uns das einfach damit auch belassen, weil dass diese zweite Liga ist dieses Jahr so eine dermaßen große Glaskugel, dass ich mich von Prognosen mittlerweile fernhalten möchte, außer dass ich fest davon überzeugt bin, dass der HSV das schaffen wird und auch, dass Köln das schaffen wird. Alles andere ist mir zu diesem Zeitpunkt der Saison, 4 Spieltage sind es noch eigentlich fast egal.
Ja, gehe ich mit. Irgendwie war dieser Spieltag ja so ein bisschen, wie soll ich sagen,
Scheiße war der.
Indifferent, was unsere Gefühlslage anging. Für euch war es Mist, weil ihr habt gegen 10 Schalker 90 Minuten es nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Am Ende 2-2 auf Schalke gespielt. Und dabei auch jetzt gar nicht so krass gut ausgesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Das kommt noch hinzu. Und wir haben unsere Pflichtaufgabe gegen Münster zu Hause erledigt und gleichzeitig es sind 4 Spiele und also noch 4 Spiele und diese Liga zeigt einfach jedes Wochenende, es ist alles möglich für jeden und alle und das ist halt das, was einen nicht in Ruhe pennen lässt. Wir müssen nächste Woche nach Hannover, ja, die haben jetzt in Darmstadt verloren und eigentlich damit den Aufstieg vergeigt, aber ja, wie gesagt, jede Woche wird die Uhr wieder auf Null gestellt und du hast das Gefühl, was ist in dieser Liga eigentlich los?
Ja, und wir sind ja beide Anhänger von Teams. Hätten die in den letzten 3 Wochen besser gearbeitet und einfach 3 Siege geholt, dann wären wir jetzt aufgestiegen. Weil ja, die Vereine dahinter sich alle gegenseitig so dermaßen die Punkte klauen. Und immer wenn man denkt, ein Team, das hat jetzt Oberwasser, die haben jetzt 2-3 Spiele in Folge gewonnen, die gewinnen jetzt auch noch das 3., 4. und dann setzen sich da oben fest. Nö, eigentlich immer genau dann, wenn man dieses Gefühl hat, diesen Gedanken hat, dann wird man wieder komplett überrascht. Und das ist einerseits sehr positiv für beide unserer Clubs, dass wir in den letzten Wochen nicht so gut performt haben, aber alle anderen eben auch nicht. Andererseits ist es natürlich auch eine unfassbar vergebene Chance, noch und nöcher, die letzten 2-3 Spieltage. Aber ja, das Heft des Handelns liegt in der eigenen Hand. Und das ist das, was mich beruhigt, weil das Restprogramm vom HSV ist denkbar einfach. Und ihr habt, glaube ich, auch nicht mehr so die ganz großen Brocken. Und
Hannover und Nürnberg noch, ne?
Ja gut, aber ich glaube auch, es sind jetzt noch 12 Punkte zu vergeben. Wenn man am Ende jetzt noch 2 Siege holt mit dem Vorsprung, der da ist, ich glaube, das wird reichen. Und 2 Siege aus 4 Spielen, um aufzusteigen, das musst du schaffen. Und dann holst du irgendwo noch einen Punkt, dann hast du 7 Punkte geholt. Und dann wird das für die anderen auch ganz schwer, das aufzuholen. Also zum Glück ist dieser kleine Puffer mittlerweile da. Das sah vor 5-6 Spieltagen noch anders aus. Aber ja, es lässt mich wirklich nicht ruhig schlafen und wir werden das weiter beobachten, ob wir wollen oder nicht. Wir werden nicht drum herum kommen. Drücken wir die Daumen am Wochenende.
Ja, eine Frage habe ich, das habe ich jetzt so am Rande mitbekommen. Selke saß ja auf der Bank. Ist da was dran oder habe ich das richtig verstanden, dass der eine automatische Vertragsverlängerung als Klausel im Vertrag hat, wenn er jetzt noch irgendwie 2 Spiele von Anfang an, glaube ich, sammelt und ist das richtig, dass deshalb gemunkelt wird, dass Merlin ihn hat auf der Bank sitzen lassen, um das eben nicht greifen zu lassen? Das wäre ja ganz schön schwachsinnig.
Das ist, glaube ich, einfach an den Haaren herbeigezogen. Das ist natürlich gefundenes Fressen. Wenn Leute herausfinden, dass es solche Klauseln gibt und der Spieler dann nicht von Anfang an spielt, dann kann man natürlich direkt viel reininterpretieren. Ich glaube, das ist an den Haaren herbeigezogen, weil warum sollte der HSV kein Interesse haben, dass sich der Vertrag verlängert? Selbst wenn Selke dann im Sommer unbedingt weg möchte nach einem Aufstieg, dann könnte man ihn gewinnbringend verkaufen. Man hat ihn ablösefrei geholt. Es macht gar keinen Sinn, da den Vertrag nicht verlängern zu wollen, weil verkaufen kannst du den im Sommer, nachdem er jetzt eventuell Torschützenkönig der zweiten Liga wird, mit 250 Bundesligaspielen Erfahrung. Du kannst ihn auf jeden Fall für gewinnbringend verkaufen. Also ich glaube, das ist einfach mal wieder so ein Märchen, was irgendwie unter günstigen Umständen jetzt heraufbeschworen wurde.
Und warum hat Selke nicht gespielt? Ich meine, der ist der Top-Torschützenjäger, Torjäger der Liga mit 19 Buden.
Das musst du Merlin Polzin fragen, ich weiß nicht. Okay. Grundsätzlich vertraue ich Merlin, in Merlin we trust, dass er da immer den richtigen Matchplan hat. Das sah die letzten zwei Spiele nicht so gut aus. Am Ende müssen aber auch die Spieler auf dem Platz das umsetzen. Hat in den letzten zwei Partien nicht ganz so gut geklappt. Wir haben natürlich aktuell auch die Qual der Wahl. Ne? Wir haben Königsdörfer, Selke und Glatzel alle fit. Alles eher Kategorie Top 10 Stürmer der zweiten Bundesliga. Und ja, da musst du natürlich irgendwie gucken, wer ist jetzt das passende Puzzlestückchen für deine Angriffsvorstellung, die du da hast. Diesen Spieltag hat es nicht ganz so gut funktioniert. Aber das kann ja zu Hause gegen Karlsruhe am Sonntag schon wieder ganz anders aussehen.
Yes. Nun gut, dann skippen wir mal die zweite Liga, drücken die Daumen, dass wir es irgendwie packen. Schön wäre das.
Machen wir. Ich glaube, der HSV steigt am letzten Heimspiel gegen Ulm. Das ist jetzt noch drei Spieltage hin, also zwei Spiele dazwischen. Da wird der HSV zu Hause entweder schon aufgestiegen sein oder an dem Tag den Aufstieg klar machen. Und es gibt eine große Party, Samstagabend 20:30 Uhr. Es ist eigentlich alles schon aufbereitet. Das muss jetzt nur noch vollzogen werden. Gehen wir vom HSV in die Champions League. Das ist der klassische Sprung, den man immer im Kopf macht. Dann lass uns noch mal kurz über den Ausgang der Partien sprechen. Dortmund nach einem sehr guten Spiel zu Hause gegen Barcelona. Ich glaube, Barcelona hatte richtig Angst zwischenzeitlich. Hat es leider trotzdem nicht geschafft. Das 4-0 aus dem Hinspiel war viel zu viel. Aber das Gedanken Konstrukt oder das Gedankenkarussell, dass man einfach mal sagt, was hätte man denn gemacht, hätten die nur 2-0 auswärts verloren, ja, dann hätten die das eventuell wirklich schaffen können. Dann kann man natürlich immer nur spekulieren, weil dann hätte Barcelona vielleicht auch ganz anders agiert, dann hätten sie nicht diesen großen Puffer gehabt, aber das war eine gute Partie und ich glaube, das gibt ganz vielen Dortmund-Fans auch Hoffnung für den Ausgang dieser Saison. Wir haben sie heute in 3 aus 9 mit dabei, sprechen später noch drüber und die Bayern sind ausgeschieden, auch eher unglücklich, muss ich sagen. Man war das deutlich bessere Team und hätte das noch irgendwie ziehen können. Viel Pech dabei gewesen, Abschlussglück war nicht vorhanden. Und am Ende haben wir dann jetzt mal, wie ich finde, sehr nette, abwechslungsreiche Halbfinalkonstellation in der Champions League.
Ja, genau. Also vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu den Münchnern und Dortmund. Dortmund hat ein richtig, richtig gutes Spiel gezeigt und Barcelona die erste Niederlage, Pflichtspielniederlage im Kalenderjahr 2025 beigefügt. Müßig über das Hinspiel dann noch zu diskutieren. Wer weiß, ob das Rückspiel so gelaufen wäre, wenn das Hinspiel anders gelaufen wäre. Das ist halt alles totaler Spekulatius. Aber ich glaube, es war so ein bisschen Schulterschluss mit den Fans und ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, wie wir ja auch sehen werden oder jetzt gesehen haben am Wochenende, was das Ergebnis gegen Borussia Mönchengladbach angeht. Und die Bayern, ehrlicherweise, ich finde es enttäuschend, dass sie nicht weitergekommen sind. Jetzt wird auch direkt wieder das ganz große Rad gedreht, dass der Kader einfach nicht reicht für die Top 4 und schon gar nicht für einen Titel. So weit würde ich nicht gehen wollen. Du hast hier gegen eine Mannschaft unentschieden gespielt und bist rausgegangen, die meiner Meinung nach mit der Favorit auf den Titel ist. Ja, von daher, ja, das kann man schon mal verlieren, so ein Viertelfinale. Und jetzt die Halbfinals. Ich bin saufroh, dass ich nirgendwo das Logo von Real Madrid sehe. Mich nervt ein bisschen das Logo von Paris, aber sei es drum. Was ich toll finde, ist, dass wir hier 4 Länder vertreten haben. Das war ja auch häufig der Fall, dass wir in der Champions League dann im Halbfinale irgendwie 3 englische Teams, 3 spanische Teams hatten. Wir haben hier Frankreich, England, Italien und Spanien vertreten. Ich freue mich drauf und ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist ein Produkt des neuen Modus, aber ich blicke zumindest gespannt auf die nächste Champions League Saison, wieder auf diese Halbfinal-Final-Konstellation und sollte es wieder so kommen, dass wir womöglich sogar vier ganz andere Mannschaften da sehen als dieses Jahr, dann würde ich langsam eine Korrelation zum Modus herstellen wollen und dann bin ich auch bereit, meine anfängliche Skepsis und Abneigung dem neuen Modus gegenüber vor der Saison zu revidieren, aber Stück für Stück.
Wir beobachten das. Grundsätzlich finde ich das auch ein positives Ergebnis dieses ersten Jahres mit dem Modus, dass wir einfach schon in der Zwischenrunde Partien wie City gegen Real hatten und so der ein oder andere Favorit sich durch eine schlechte Gruppenphase oder schlechte Saison, wie man ja jetzt ja sagen kann, durch die Tabelle, einfach, ja, dass sich da ein paar Überraschungen ergeben, finde ich auch gut. Und es sind sehr spannende Partien, bei wo ich bei beiden Halbfinals keinen klaren Sieger sehe. Und das ist ja einfach schon mal gut, dass es jetzt nicht irgendwie so Spiele gibt, wo sich ein Team ins Halbfinale gemogelt hat und dann das Halbfinale irgendwie 3-0, 3-1 ausgeht. Sondern ich glaube, das werden alles Partien auf Augenhöhe sein. Mein Tipp wäre Finale Paris gegen Barcelona. Hast du eine Präferenz, für welche Teams du dich entscheiden würdest oder was, wen du im Finale siehst?
Ja, also ich glaube, es wird Arsenal gegen Inter. Und Inter holt das Ding.
Ja, gut. Das ist stark, dass wir da genau konträr zueinander sind, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, also eigentlich ist es fast egal. Paris würde ich vielleicht noch am wenigsten gerne im Finale sehen, aber ich glaube, die sind dieses Jahr einfach mal dran, wieder am Titel zu schnuppern. Die sind dieses Jahr einfach unfassbar stark. Aber eigentlich ist mir fast jede Konstellation recht, weil es, glaube ich, immer ein gutes Finale wird, zumindest spielerisch, auch wenn das ein oder andere Finale dann immer doch enttäuscht und sehr von Taktik geprägt ist. Aber,
Ein Satz dazu. Also ich sage ja schon, Inter ist mein Favorit. Ich will aber auch einfach, dass Inter Mailand das Finale in München spielt, weil ich fest daran glaube, dass aufgrund der doch recht kurzen Distanz, die mit dem Auto und dem Zug zurückzulegen ist, extrem viele Mailänder in München sein werden. Egal, ob sie nur ein Ticket haben oder nicht. Und das stelle ich mir einfach saucool vor. Das will ich allein deswegen schon sehen.
Ja, kann ich gut verstehen. Schauen wir mal, was wird. Nächste Woche geht es schon los mit den Halbfinalspiel Nummer 1. Auch das sogenannte Hinspiel. Und die Woche drauf schon die Rückspiele. Und dann sind wir schlauer. Lass uns von Italien Lass uns mal von Inter Mailand in die Serie A gucken, weil da spielen die nämlich auch. Und die haben am Wochenende gepatzt, Neapel aber nicht. Das heißt, diese beiden Teams sind aktuell punktgleich, 4 Spieltage vor Schluss. Und das habe ich auch jetzt erst neu erfahren. Und es ist, glaube ich, auch noch nie passiert, in der Zeit, in der ich mich für Fußball und die Serie A interessiere. Und zwar ist es da so, wenn die beiden Erstplatzierten einfach punktgleich sind, dann gibt's da nicht sowas wie meiste Siege, Tordifferenz, meiste Tore geschossen. Da gibt's einfach ein Entscheidungsspiel und ich muss ganz ehrlich sagen, das wünsche ich mir jetzt. Wie geil ist das bitte?
Ja, ich habe es auch gelesen. Ich war auch kurz verdutzt und dachte, das ist ein Relikt, was der Vergangenheit angehört. Aber nein, das existiert noch und ich find's auch saucool. Ich bin super gespannt. Hier kommt übrigens gerade die Einmeldung reingeflogen, dass der restliche Spieltag in der Serie A aufgrund des Todes des Papstes abgesagt wurde. Das nur mal so nebenbei, passt ganz gut zur Folge. Ich will das auch. Ich will genau das, was du willst. Also ich bin da plus eins. Ich möchte das.
Ja, das wäre einfach, also ich finde es wirklich witzig, dass es das noch gibt. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es noch nie erlebt, weil es ist am Ende ja bei 38 Spieltagen auch sehr unwahrscheinlich, dass man wirklich die gleiche Punktzahl hat. Das gibt es in der Bundesliga selten, das gibt es in der Premier League selten. Meistens ist es dann doch ein Punkt, zwei Punkte mindestens Unterschied. Aber das ist ja wohl einfach nur mega. Also das wirklich dieses ein Entscheidungsspiel, um die Meisterschaft zu haben. Junge, das ist ja fast wie ein Champions-League-Finale, das ist ja einfach nur, das ist einfach nur gut.
Wie soll denn das eigentlich dann laufen, wenn Atalanta jetzt am Ende auch noch punktgleich ist und es 3 Mannschaften sind?
Trimagisches Turnier, dann wie bei Harry Potter.
Geil, ja. Alle auf dem Besen und los geht's.
Ja, Ja, das wäre auf jeden Fall wild. Wir springen hier einfach wild in den Ligen. Ich möchte gar nicht zu sehr auf die Premier League eingehen, weil da der Meister spätestens jetzt seit diesem Spieltag auch ja, einigermaßen feststeht. 13 Punkte Vorsprung bei noch 5 ausstehenden Spielen. Da ist nicht mehr viel zu holen für Platz 2. Aber es hat sich etwas ereignet an diesem Spieltag, und zwar Niklas Füllkrug. Der deutsche Nationalspieler war mal wieder in der Startelf von West Ham und hat sich das nicht nehmen lassen, nach einem sehr enttäuschenden Spiel, einem Unentschieden gegen Southampton, ganz schön abzuledern und wirkte richtig, richtig angefressen. Ich kann ihn irgendwie verstehen, weil Southampton ist wirklich die Schießbude der Liga. West Ham dieses Jahr auch einfach nicht gut, und da hat er wirklich ganz klar benannt, was das Problem in dieser Mannschaft zu sein scheint. Eine Hälfte will weiter aufs 2-0 gehen, die andere Hälfte igelt sich hinten ein und am Ende spielt man nur 1-1 gegen den schon abgestiegenen letzten Platz der Premier League. Der wirkte richtig angefressen. Hast du das Interview gesehen?
Nee, gesehen habe ich es nicht. Ich habe die Zeilen dazu gelesen.
Ja, also der wirkte wirklich sau angefressen. Man hat es ihm richtig angesehen, dass der sich fast beherrschen muss, dass der nicht noch richtig raushaut. Auf die Frage, ob das denn die Meinung oder die Emotion des ganzen Teams und auch des Trainers seien, hat er diplomatisch gesagt, das sind jetzt hier gerade nur meine Gefühle. Aber so wie er das gesagt hat, mit die eine Hälfte des Teams will weitermachen, die andere Hälfte nicht, da ist etwas ganz schön im Argen im Team, weil er auch gesagt hat, ja, es gibt eine klare Vorgabe von Trainer, was wir zu tun haben, aber nur eine Hälfte des Teams hält sich dran. Also da wird es wahrscheinlich diese Woche nochmal richtig knallen in der Kabine. Aber manchmal braucht es dann ja auch genau solche Spieler, die einfach mal den Finger in die Wunde halten. Die werden nicht mehr absteigen, die haben keine Luft nach oben, dass sie irgendwie da noch ein bisschen was reißen werden. Und dann ist jetzt eigentlich schon der richtige Zeitpunkt, die nächste Saison vorzubereiten und einfach mal zu sagen, so Leute, so funktioniert es nächstes Jahr auf jeden Fall auch nicht. Finde ich eigentlich ganz gut. Niklas Füllkrug ja generell ein meinungsstarker Spieler. Vielleicht ist das genau der Richtige, den West Ham sich da jetzt in den Kader geholt hat. Und er brauchte natürlich auch die Legitimation, dass er wieder von Anfang an spielt, nachdem er oft verletzt war. Weil als Bankspieler sowas zu äußern, schwierig. Kannst du machen, aber wenn du natürlich keinen direkten Einfluss aufs Spiel hast, dann wirkt das natürlich nochmal ganz anders.
Ja.
Das hat mich dazu motiviert, das jetzt mal ein bisschen genauer zu beobachten, was bei West Ham in den nächsten Wochen noch passiert. Und ob der Trainer vielleicht direkt wieder gehen muss.
Ja, also ich ganz ehrlich, an Füllkrugs Stelle, ich würde das weitersuchen. Das ist doch von vorne bis hinten keine positive Nummer, die sich da für ihn abspielt. Er ist als Nationalspieler auf die Insel gekommen. Bei Dortmund ist er so ein bisschen, ja,
wenn der HSV aufsteigt,
gegangen worden. Das ist absolut unglücklich und für seine Entwicklung und Karriere alles nicht wirklich positiv. Mach einen Schuh, guck, dass du wieder in die Bundesliga zurückkommst, geh zu Werder Bremen zurück, ist doch egal. Aber das würde ich mir nicht antun. Also auch neue Saison und vielleicht neue Trainer und mach einen Haken an die alte Saison. Der Großteil des Kaders, er sagt es ja ganz klar in einem Interview, hat ein Mentalitätsproblem. Und das einfach mal von heute auf morgen auch mit einem neuen Trainer in den Griff zu kriegen, weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Ich würde an seiner Stelle da wegwechseln, wenn es irgendwie möglich ist.
Ja. Der ganze Verein ist in den letzten Jahren mit viel Geld ausgestattet, aber mit wenig Plan, hat man das Gefühl. Die haben irgendwie in 4-5 Jahren haben die mehrere Stürmer Kategorie Füllkrug geholt. Alles so bullige Stürmer, aber auch alle Ü30. Die haben irgendwie 4-5 Stürmer geholt in der Hoffnung, irgendeiner wird jetzt mal zünden und uns richtig nach vorne schießen. Die geben Geld aus noch und nöcher, das kennen wir aus der Premier League, aber es kommt eben gar kein Resultat dabei raus. Dazu muss man sagen, die haben ja in den letzten Jahren auch sogar einen Titel geholt mit der Conference League, aber seitdem geht es doch stetig bergab. Jetzt auch in den letzten 6 Spielen nicht einen einzigen Sieg, und vorher der letzte Sieg war gegen Leicester, davor irgendwie glücklich gegen Arsenal gewonnen, aber der Abwärtstrend ist auf jeden Fall ganz klar zu erkennen. FA Cup raus, League Cup raus, geschenkte Saison. Irgendwo im Nirgendwo, was heißt nirgendwo? Die sind auf Platz 17, aber haben 15 Punkte Vorsprung auf Platz 18. Also das ist auch eine Konstellation. Wie willst du, wenn du ein Mentalitätsproblem hast im Team, wie willst du da jetzt noch irgendjemand motivieren, Null. Noch die Saison vernünftig zu Ende zu spielen? Also das ist wirklich ein Trauerspiel.
Null. Kannst du haken.
Ja,
naja.
Kannst du haken.
Was haben wir noch mitgebracht?
Ich gucke gerade noch mal kurz. Ja, ich gucke gerade noch mal meinen schlauen Zettel. Aber ich glaube, meine Punkte, die habe ich abgehakt, Lukas.
Ja.
Also wenn du noch welche hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, diese zu platzieren.
Ich habe noch einen, und zwar Trent Alexander-Arnold. ich glaube, das war die Figur des Spieltags in England, trotz des Interviews von Füllkrug. Der Knabe, der ist ja schon, weiß ich nicht wie lange, bei Liverpool und hat alles schon erlebt. Champions League Finals, Meisterschaft etc. pp. Und über den Abschied von Alexander Arnold wird ja schon saisonübergreifend, will man fast meinen, sehr lange gespielt und er ist so eine Figur, an der sich irgendwie abgerieben wird, hat viel Kritik einstecken müssen und hat jetzt den Siegtreffer beim Auswärtsspiel in Leicester gemacht und der Jubel, der war irgendwie, da war so viel drin an Emotionen, fand ich irgendwie bemerkenswert und ist auch etwas, worüber viel bei Social Media diskutiert wird. Die einen, die sagen, lass den Kerl in Ruhe, der ist Liverpool. Die anderen, die sagen, er soll sich weiter committen oder eben das Weite suchen. Hat sich ja das Trikot vom Leib gerissen und es dann an die Eckfahne gehangen vor den Gästeblock. Ich habe es ihm so krass gegönnt, muss ich sagen. Also dieses Tor und das waren einfach echte Emotionen, kein ausgedachter Jubel mit irgendeiner Choreografie und hast du nicht gesehen, was auch lustig ist, ich bin da tatsächlich ein Fan von, muss ich sagen, aber das war halt einfach alles raus, völlig unkoordiniert, rausschreien, rausbrüllen, der ganze Körper hat irgendwie mitgemacht, fand ich einen, vielleicht sogar den Moment des Spieltags in England.
Ja, das war ein richtig guter Moment, um das nochmal einzuordnen für Leute, die da nicht ganz so drin sind, was Trent Alexander-Arnold für Liverpool bedeutet und umgekehrt. Der Junge spielt, seit er 6 ist, für diesen Verein, ist jetzt durch seine Transfer, ja, Anbandelung mit Real Madrid und ablösefreien Wechsel und Co. ist er jetzt so ein bisschen in den Unmut der Fans oder ins Visier der Fans geraten, dass sie das ja ganz schön schlimm finden, wenn der jetzt einfach gehen würde, weil das Verrat wäre. Und da muss ich wirklich sagen, das ist auch einfach Quatsch. So, der Junge ist sein ganzes Leben lang in Liverpool, der wird jetzt 27 dieses Jahr. Da möchte man vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, ein bisschen was von der Welt zu sehen, wenn man sein ganzes Leben lang in Liverpool und in diesem Verein verbracht hat. Mit diesem Verein in den letzten Jahren alles gewonnen hat. Und natürlich, das schmerzt total, aber Appell an die Fans, macht euch das doch nicht kaputt. Eine absolute Liverpool-Legende eigentlich jetzt schon, dass der diese Zeit rund um Kloppo und jetzt auch Slot mitgeprägt hat, dass der vielleicht einfach nochmal was anderes sehen möchte und aus Liverpool kurz mal ein paar Jahre raus möchte. Dafür sollte jeder Mensch, der schon mal seine Stadt für ein paar Monate oder Jahre verlassen hat, um was anderes kennenzulernen, irgendwie Verständnis haben. Am Ende sind das nämlich auch einfach nur noch kleine Jungs, weil mit 26 würde ich sagen, bist du im Kopf nicht zwangsläufig schon komplett erwachsen und reif und möchtest vielleicht auch deinen eigenen Horizont erweitern dürfen. Und in diesem Spiel wurde er dann zusätzlich auch noch erst eingewechselt und macht 5 Minuten später den Treffer zur vermeintlichen Meisterschaft, weil es sieht jetzt wirklich sehr stark danach aus. Schöne Bilder und nochmal der kleine Appell an Fans, nehmt das alles nicht zu wichtig, das sind am Ende alles Menschen und ja, dieser Verein, ich glaube, niemand muss Trent Alexander-Arnold sagen, was Liverpool für eine Bedeutung hat in dieser Stadt und auch für ihn. Ich glaube, da ist er wirklich eine tragende Figur, die das Vorleben und lange genug auch gemacht haben. Lasst den Jungen wirklich mal ein bisschen in Ruhe, vielleicht gibt es da noch ein persönliches Ende und am Ende bleibt er und wenn er zu Real Madrid wechselt, wer will es ihm verdenken, ganz ehrlich.
Ja, so ist es. Guti, ansonsten international habe ich nicht mehr viel mitgebracht. Wir könnten ja, Richtung Bundesliga hüpfen, 3 aus 9.
Das machen wir, 3 aus 9. Wir haben schon gescherzt in unserem kleinen Chat, dass wir heute eigentlich nur 2 aus 9 machen, weil für 2 Spiele, die wir mitgebracht haben, brauchen wir eigentlich nur jeweils eine Halbzeit zu besprechen, in der alles passiert ist. Aber wir starten trotzdem mal mit 3 aus 9, so wie ihr es kennt, mit der Partie. Ich guck mal kurz hier auf meinen Zettel, ob das auch chronologisch ist.
Mhm.
Es ist chronologisch. Union gegen Stuttgart, eine historische erste Halbzeit. Ich habe mir extra auch nochmal die 12 Minuten Highlights auf YouTube reingezogen. Und ich muss wirklich sagen, selbst diese Highlights schauen sich so verrückt an, weil man 4 Tore gesehen hat bis zur 29. Minute und dann denkt man, ja, 38. Dieser Wahnsinnsschuss von Querfeld, ja krass, das ist ja schon heftig jetzt. Also 4 Schüsse aufs Tor oder 5, alle drin. So, und dann kommt irgendwie Minute 43, denkst du, ja krass, noch den Ausgleich vor der Halbzeit. Ah ja, okay, Stuttgart führt auf einmal in der Nachspielzeit und dann nochmal Nachspielzeit. Also Ich habe so ein Fußballspiel wirklich noch nicht häufig gesehen. Nee. Hier und da ein 4-4, auch mit Stuttgarter Beteiligung, haben wir mal in Dortmund gesehen. Das war auch ein komplett wildes Spiel. Aber in einer Halbzeit ist es wirklich historisch. Es gab noch nie 8 Tore in einer Halbzeit. Und dieses Spiel war wirklich ein absoluter Fiebertraum.
Ja, absolut. Und abgesehen davon sind ja auch noch haben sich andere Dinge ereignet, so ganz nebenbei. Also Diego Leit beispielsweise hat einfach mal sein erstes Bundesliga-Tor geschossen, ist für ihn historisch. Union hat sich mit diesem wilden 4-4 und dem daraus resultierenden Punkt den Klassenerhalt gesichert. Auch irgendwie völlig untergegangen, weil das 4-4 über allem steht. Wir haben, wenn ich jetzt richtig, ja doch, wir haben 8 verschiedene Torschützen. Auch das ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich.
Das ist auch wild, ja. Bei 8 Toren, also.
Und es wirkte so ein bisschen so, als die zweite Halbzeit, die muss man auch ganz kurz drüber reden, die war genauso, wie man sich eigentlich das ganze Spiel von vornherein vorgestellt hat, nämlich ereignisarm mit einem spielerisch leicht überlegenen VfB Stuttgart, was Spielanteile, Ballbesitz und Co. angeht. Ja? Und es wirkte so ein bisschen so, als hätten beide Mannschaften den eigentlichen Spielplan von Minute 1 bis 45 oder 48 über den Haufen geworfen, dann sind alle in die Kabine gegangen und beide Trainer haben gesagt, so jetzt beruhigen wir uns alle mal hier und machen mal das, was wir eigentlich machen wollten. Alle so, okay, machen wir jetzt. Und dann wurde es ein langweiliges Fußballspiel, was alle erwartet haben. So sah das von außen aus, war natürlich nicht so, wissen wir.
Der XG-Wert.
Ja.
Lass uns mal kurz auf die Daten sprechen. Also 4-4, XG-Wert 1,33 zu 0,94. Und wenn du dir die Tore vor allem das Tor von Querfeld, nochmal anguckst, dann hast du schon im Gefühl, so groß wird der XG-Wert nicht sein. Und es ist tatsächlich das Tor mit dem geringsten XG-Wert der Saison.
Ja.
Das liegt vielleicht daran, dass der gute Mann Innenverteidiger ist und aus 35 Metern einfach mal draufgenagelt hat und das Ding einfach sowas von in den Giebel gewämst hat. Nübel ist sogar noch dran. Aufgrund der langen Distanz schafft er es irgendwie noch, seine Hand auszustrecken. Genug Zeit war eigentlich. Aber am Ende zu platziert und zu stark der Schuss. Und ich glaube, das war im 1%-Bereich war dieses Tor.
Ja, genau. Ich wollte auch die Zahlen zu sprechen kommen, denn das erste Thema haben wir damit abgehakt. Und ich möchte ganz gerne auch auf 2 weitere Statistiken eingehen. Nämlich einmal die gespielten Pässe. Union hat irgendwie gut 200 gespielte Pässe gemacht.
Baumgartball,
genau. Stuttgart hat über 800, also Faktor 4 dessen. Und das Ganze wiederholt sich, wenn wir uns den Ballbesitz angucken. Da kriegt Union irgendwelche gut 20% hin, während die Stuttgarter, ja, die üblichen 80, also auch Faktor 4 Prozent Ballbesitz. Das ist
92% angekommene Pässe zu 66%.
Das ist Wahnsinn.
Also,
ja, da fragt man sich,
eigentlich denkst,
wie soll das überhaupt zu Toren führen, geschweige denn zu 4?
Ja, und das ergibt einfach alles, diese Statistiken geben dieses Spiel überhaupt nicht her, aber gut, die Unioner haben per Fernschuss und per einigen Standards getroffen, hier und da mit Ping-Pong nochmal weitergeleitet und dann reingemacht, also einfach auf allen Ebenen ein verrücktes Spiel mit auch noch dem bestmöglichen Ausgang für Union, dass sie sich dadurch wirklich dann auch den Klassenerhalt gesichert haben. Das sah vor 2 Monaten noch ganz anders aus. Mhm. Und ich habe dir auch gestern schon geschrieben, ich möchte eigentlich oder vorgestern, dass Union jedes Spiel verliert, weil ich einfach immer noch einen Groll auf Baumgart habe. Aber man muss den Hut ziehen. Seitdem er da ist und jetzt in den letzten 6 Wochen nicht ein Spiel verloren. Und die haben nicht gegen Kirmesvereine gespielt, die haben gegen Frankfurt, Bayern, Freiburg, Wolfsburg, Leverkusen und Stuttgart nicht verloren. Vorher 3 Niederlagen in Folge gegen Gladbach, Dortmund, Kiel, da dachtest du eigentlich schon, ja, auf Wiedersehen. Jetzt geht's ganz steil nach unten. Und dann aber so eine Serie mit 3 Siegen, 3 Unentschieden gegen diese Teams hinzulegen, da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich niemals gedacht, dass Union das dieses Jahr noch im Tank hat. Und da muss man wirklich sagen, da hat Baumgart die richtigen Hebel in Gang gesetzt, sich auf die alten Unioner Tugenden irgendwie wieder berufen. Und ja, dann heißt das halt auch mal, dass es ein Spiel ist, wo du auf dem Blatt Papier aussiehst wie der ganz klare Verlierer, aber du diese Spiele trotzdem irgendwie noch mit einem einigermaßen erfolgreichen Ausgang bestreiten kannst. Und minimalistisch, so wie auch unter Urs Fischer schon in der ersten Bundesliga-Saison, minimalistisch wirklich das Maximum rausholst.
Ja, total. Ich möchte aber auch kurz über Stuttgart sprechen, denn klar, die haben diese 4 Tore produziert. By the way, haben sie, glaube ich, nur einmal im Spiel selber geführt. Und sie waren auch feldüberlegen, wie wir eben schon erläutert haben. Gleichzeitig die Körpersprache und das, was sonst so irgendwie zu erkennen war, hat auf mich den Eindruck erweckt, als, weiß ich nicht, ich will nicht sagen, hätten die Liga schon abgehakt, aber mit Hinblick auf das anstehende DFB-Pokalfinale und ja auch das internationale Geschäft, was sich dahinter verbirgt, hatte ich so ein wenig den Eindruck, als hätten sie schon gewollt, aber auch nicht zu 120% alles reingehauen.
Ja.
Und konzentrieren sich so ein bisschen auf das Spiel gegen Bielefeld, das Finale in Berlin. Kannst du das teilen? Oder
der Weg ist ja auch weit.
Ja, natürlich, aber also teilst du meine Einschätzung, meine Wahrnehmung da oder bin ich da mit alleine?
Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen ein Mehr, was Fans sich erzählen, um auch irgendwie eine Erklärung dafür zu haben, dass Teams, die eigentlich vermeintlich viel besser sind und vielleicht aber in der Tabelle nicht mehr ganz viel erreichen können, was eigentlich Quatsch ist, weil wenn man sich die nächsten Spiele von Stuttgart anguckt, Heidenheim, Pauli, Augsburg, da ist eigentlich noch richtig was drin gewesen. Hättest du jetzt gegen Union gewonnen, 2 Punkte mehr, dann wärst du bis auf 4 Punkte auf Platz 6 dran und dann mit dem Restprogramm, da ist eigentlich noch einiges möglich. Ich glaube, Stuttgart kann dieses Jahr einfach nicht viel besser. Mhm. Die sind zu unkonstant. Die Spiele zeigen es, 11 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen. Das ist einfach so ein richtiger Coinflip, welches Stuttgart du gerade erwischt. Und dass sie natürlich spielerisch, mit der Idee, die Hoeneß hat, viel besser sind und sein müssten, dieses Jahr vielleicht einfach nochmal ein kleiner Rückschritt. Der Kader sieht ein bisschen anders wieder aus. Da müssen sich die ein oder andere Sache zurechtruckeln. Dreifachbelastung gehabt, jetzt das Pokalfinale. Ich glaube, das ist einfach ein ziemliches Abbild von dem, was man dieses Jahr von Stuttgart auch gesehen hat, weil wir sind an Spieltag 30. Da kann man auch nicht mehr davon sprechen, ja, die können ja aber eigentlich viel besser und müssten ja viel weiter oben stehen. Ich glaube, nach 30 Spieltagen, da stehst du genau da, wo du hingehörst. Und das ist dieses Jahr dann vielleicht einfach nicht diese Fabelsaison, die sie letztes Jahr gespielt haben, wo sie solche Spiele mit einer gewissen Leichtigkeit, weil niemand etwas erwartet hat, auch einfach gewonnen haben. Und wenn Stuttgart jetzt aber das Spiel gegen Bielefeld gewinnt, dann wird jeder Fan sagen, das war eine sehr erfolgreiche Saison. Wir haben Champions League gespielt, wir haben uns da gut verkauft, sind sehr ärgerlich und knapp ausgeschieden und sind in ein Pokalfinale gekommen. Deswegen, wenn die das Pokalfinale gewinnen, wovon ich ausgehe, weil ja, Bielefeld, unfassbare Pokalsaison, aber ich gehe einfach davon aus, dass sich in so einem Finale setzt sich eigentlich fast immer die stärkere Mannschaft auch durch. Wir reden hier von einem Drittligisten. Also das ist einfach schon krass genug, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Aber ja, also um deine Frage nochmal da noch auf einzugehen, ich glaube tatsächlich, Stuttgart kann dieses Jahr nicht viel besser.
Ja, schon verrückt. Also es sind, glaube ich, 22 Punkte, die sie weniger geholt haben als zum Letztjahresvergleich. Und wir reden ja auch immerhin hier vom Vizemeister der letzten Bundesliga-Saison. Ja. Und die finden sich jetzt auf Platz 11 wieder. Das Restprogramm, ja, Heidenheim, Pauli, Augsburg, Leipzig. Theoretisch kannst du da irgendwie 9 Punkte holen. Augsburg ist, glaube ich, einfach die Saison zu eklig. Der Rest ist schlagbar. Aber gut, machen wir das Spiel vielleicht zu, gehen zum nächsten Spiel. Was haben wir noch mitgebracht?
Ja, lass uns das machen. Ich finde es geil, dass du sagst, Leipzig leichter schlagbarer als Augsburg. Finde ich eine steile These, aber hey, why not?
Doch.
Wir werden sehen in den nächsten Wochen. Nächstes Spiel ist das Borussen-Derby. Nicht Borussen-Derby, das Borussen-Duell. Die Dortmunder Borussia gegen die Gladbacher Borussia. Und auch da erleben wir eine recht turbulente erste Halbzeit, wo sich das Spiel eigentlich fast schon entschieden hat. Die Dortmunder starten unglücklich, auch in der Defensivleistung wieder relativ löchrig, sodass Itakura am Ende in der 24. Minute das 1:0 machen kann nach einem guten Solo. Kleiner unfreiwilliger Doppelpass mit Benze Baini und dann steht er auf einmal alleine vorm Tor. Hat er sich, glaube ich, selber auch ein bisschen gewundert und war überrascht. Und Dortmund hat dann aber 7 Minuten sind es, glaube ich, am Ende, wo die ja 3 sehr schön herausgespielte Tore auch schießen und völlig verdient, wenn man diese Phase eben so auch sieht und bewertet, dann gehen die völlig verdient auch mit einem 3:1 in die Halbzeit. Girassi, ein Matcher nach Startelf-Comeback und Svensson machen die Tore. Und ja, die zweite Halbzeit dann weniger spektakulär. Dann gab es aber für mich mein absolutes Highlight dieses Spiels. Und zwar der Name Tim Kleinschmidt ist gefallen. Bei der Elfmeterentscheidung, die über die Lautsprecher des Stadions verkündet wurde, hat der Schiedsrichter sich einen kleinen Fauxpas geleistet. Es war der Schiedsrichter, mir fällt der Name gerade nicht ein. Hast du ihn parat, sonst gucke ich es gerade mal kurz.
Nee, aber das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, der hat das verkündet.
Daniel Siebert.
Daniel Siebert, genau. Es wurde zuerst nicht Elfmeter entschieden, dann wurde es sich angeguckt und über die Lautsprecher hat er dann gesagt, durch ein Foulspiel an dem Spieler Kleinschmidt. Und ich musste direkt an Carlos Großmüller denken. Kennst du den noch von Schalke?
Nee.
Carlos Großmüller, das war so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er ein Spieler bei Schalke und der Spitzname für ihn in der Kabine, weil er Großmüller hieß, Brasilianer war Kleinschmidt. Wegen Großmüller Kleinschmidt. Das war sein Spitzname, wow. Daran musste ich sofort wieder denken und natürlich ja, Timothy Small Service, Timothy Kleinschmidt. Dieser Mann, der hat einfach viele Gesichter und viele Namen, fand ich sehr, sehr lustig und wird bestimmt in den ein oder anderen Saisonrückblick nochmal erwähnt werden, dass über die doch recht neuen Ansagen der Schiedsrichter im Stadion dann doch nicht immer alles rund läuft, auch wenn es an der Entscheidung natürlich nichts verändert und die Entscheidung auch richtig war, aber ja, Tim Kleinschmidt hat dann den Elfmeter rausgeholt.
Ja, sehr geil. Ich bin sowieso mal, wo du gerade sagst, Saisonrückblick, gespannt, ob es die überhaupt noch so geben wird. Beziehungsweise gibt es die so noch, wie wir die kennen aus den 90ern? Ich glaube nämlich nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Nee.
Und Bundesliga pur, Classics. Ja, ich plädiere dafür, dass man das wieder einführt.
Ja, mit Werner Hansch als Stimme oder die Bundesliga pur, der hatte, glaube ich, auch eine Stimme, die das immer moderiert oder kommentiert hat. Ja, auf YouTube gibt es immer noch ein paar Highlights. Aber nicht mehr in dieser Ausführlichkeit, weil die waren früher bestimmt so 90 Minuten bis 2 Stunden lang. Und das fand ich immer richtig geil. Und es gibt es tatsächlich auch teilweise mit Fokus auf eine Mannschaft. Aber so diese klassischen Bundesliga-Rückblicke, das ist in Zeiten von YouTube-Highlights, wo du dir das eigentlich jedes Spiel in der Mediathek, ARD, ZDF und Co. angucken kannst, hat es, glaube ich, nicht mehr diese große Relevanz, weil du einfach eh viel mehr TV-Bilder hast. Aber ich finde diese Zusammenschnitte, gerade wenn es dann so ein Zusammenschnitte von vor 20 Jahren oder so sind, ich liebe das total. Ich gucke mir das richtig gern an.
Absolut. Richtig gerne guckt sich eigentlich wahrscheinlich kein Fohlen-Fan das Spiel, die Spiele gegen die Schwarz-Gelben an, denn mit diesem Sieg steht fest, aus den letzten 19 Duellen haben die Bienen oder Hummeln oder was auch immer das
die für Hummeln,
fliege Viecher sind am Ende 18 gewonnen. Das ist schon krass. Also letzten Endes brauchst du da als Borussia aus Gladbach gar nicht antreten gegen Borussia Dortmund. Was ist jetzt für
den? Man könnte von einem Angstgegner sprechen.
Was das jetzt für den weiteren Verlauf der Saison bedeuten mag, das sei dahingestellt. Aber man muss festhalten, Dortmund befindet sich in einem kleinen Aufwärtstrend. Sie sind jetzt mit Platz 7 recht nah dran an Mainz und Freiburg, sogar an Leipzig. Während Gladbach eher schwächelt in den letzten Wochen. Und trotzdem sind die ja noch voll in der Verlosung, was das internationale Geschäft angeht, zusammen mit Werder Bremen. Ehrlicherweise, ich habe Dortmund sehr viel kritisiert. Ich glaube, wir haben das beide getan diese Saison. Jetzt, wo sie gerade so ein bisschen sich fangen und im Aufwind sind, ich hoffe es doch sehr, dass sie es irgendwie packen. Denn wenn man den Kader im Vergleich zum Bremer und auch Gladbacher Kader sieht,
ja,
dann muss das am Ende mit internationalem Geschäft reichen, beziehungsweise es muss dafür hinkommen, um auch keinen kompletten Zusammenbruch nächste Saison zu erfahren. Das wäre auch für die Bundesliga und den deutschen Fußball im internationalen Vergleich nicht so glorreich, wenn Borussia Dortmund hier voll aus der Verlosung genommen werden würde.
Nee, also die müssen schon irgendwie international kommen, auch wenn Conference League eigentlich fast schon, das ist fast schon eher...
Ja, das Mickey Mouse
natürlich ist
wenig.
Ja, das ist halt nicht Dortmunds Kragenweite, aber nach so einer Saison sind sie wahrscheinlich am Ende froh, wenn sie überhaupt noch ein bisschen Gelder einsammeln können und da natürlich dann auch sofort zu den Favoriten gehören würden in diesem Wettbewerb. Das muss man dazu wahrscheinlich auch ganz klar sagen, ohne dass ich jetzt im Blick habe, aus welchen Ligen wer dann nächstes Jahr wahrscheinlich Conference League spielen wird. Aber ja, sie sind noch mitten in der Verlosung auf Freiburg. Das wird schon enger, sind es, obwohl es sind auch nur 3 Punkte. Nee, also ja, Dortmund kann wirklich eigentlich das noch easy holen. Die haben jetzt auch Mainz und Freiburg schon geschlagen in den vergangenen Wochen. Und es sieht alles wieder deutlich positiver aus. Da sieht man mal, wie schnell das Fußballgeschäft auch sein kann. Und die nächsten Partien sind sehr machbar für Dortmund. Wir haben aus 4 Spielen, haben wir 3-mal Gegner, die Hoffenheim, Wolfsburg und Kiel heißen. Und dann zwischendurch noch Leverkusen. Gegen Leverkusen kannst du sogar dieses Jahr und jetzt auch zum Endspurt der Saison, wir haben es gleich noch, das Spiel gegen Pauli vom Wochenende, wir haben es dabei. Die sind aktuell schlagbar.
Ja,
letztes Jahr, zu diesem Zeitpunkt der Saison, hättest du gesagt, okay, bleib zu Hause, das lohnt nicht. Aber jetzt gerade in dieser Phase der Saison, Leverkusen weiß, dass Meisterschaft ist jetzt abgehakt. Da kannst du vielleicht eher auch nochmal angreifen. Und so dieser ganz große Xabi Alonso und Leverkusen-Zauber, der ist so ein bisschen verflogen. Und sie sind eher wieder auf dem Niveau, wo man Leverkusen auch sieht. In einer guten Verfolgerposition, aber eben nicht klarer Favorit oder einer der Favoriten auf die Meisterschaft. Und ja, ich bin mittlerweile auch wieder recht zuversichtlich, dass Dortmund da eine ganz gute Rolle spielen wird um die Euroleague. Ich muss sagen, Champions League, das sind 4 Punkte auf Leipzig. Das ist noch möglich, aber Leipzig wird sich jetzt auch einigermaßen fangen. Auch wenn das am Wochenende mit einem Punkt gegen Kiel vielleicht noch nicht so aussah. Aber grundsätzlich sehe ich die da auch eher mit dem längeren Atem und vor allem eben dann dem Punktepölsterchen, was sie sich in den letzten Wochen schon gegenüber Dortmund aufgebaut haben. Aber es ist alles nur Spekulatius und Spekulation. Gucken wir mal, was die Dortmunder Borussia in den nächsten Wochen macht.
Sie. Du hast es schon angedeutet, das letzte Spiel, was wir im Rahmen von 3 aus 9 mitgebracht haben, heißt St. Pauli gegen Bayer Leverkusen.
So sieht es aus. Ich habe mich gestern sogar in das Stadion, das sich Melanthor nennt, begeben. Da habe ich einen kleinen Wortwitz für dich vorbereitet, Lukas. Was sagen Elefanten, wenn sie im Gebiet des Feindes sind? Dann sagen sie natürlich, sie sind auf feindlichem Terrain. Und ich als HSV-Fan war gestern am Millantor und ich muss gar nicht sagen, ich würde tatsächlich lieber sagen, dass es feindliches Terrain ist, weil ich habe eine große Sympathie für St. Pauli, außer in den direkten Duellen mit dem HSV. Ansonsten ist mir das eigentlich, bin ich sehr froh, wenn beide einfach in der Bundesliga spielen und man dann ein schönes Nordderby hat. Das sind immer aufregende Partien. Und das Millantor ist ein schönes Stadion. Gestern war Dom. Du musstest über den Dom ins Stadion gelangen. Durch die Menschenmassen zwischen Schmalzgebäck und Zuckerwatte hast du den Stadioneingang gefunden. Und das war irgendwie eine schöne Atmosphäre. Und es war zudem auch noch ein schönes Spiel. Es war jetzt nicht das spektakuläre Spiel wie die anderen mit 5 bzw. 8 Toren. Aber erste Halbzeit, St. Pauli gut ins Spiel gestartet, geraten dann allerdings in einen Rückstand, der am Ende vielleicht, man könnte sagen, der war verdient. Leverkusen irgendwann sehr viel Druck aufgebaut und über einen Standard dann in Führung gegangen. Aber St. Pauli hat sich trotzdem auch in der ersten Halbzeit gut geschlagen und hat dann eine richtig, richtig gute zweite Halbzeit gespielt, wo Leverkusen wirklich ein bisschen den Faden verloren hat. Die sind nicht richtig ins Spiel gekommen, die haben gar keinen Druck mehr aufgebaut und Pauli gelingt sogar der Ausgleich, dann allerdings zurückgenommen, annulliert durch ein direktes Handspiel des Stürmers Gila Vogi, der das Tor erzielt hat. Und die Regel, ja, der Spieler, der das Tor erzielt, der darf unter keinen Umständen irgendwie den Ball an der Hand haben. Da habe ich mich in dem Moment, ich habe die Szene ja live gesehen und es war wirklich eine ganz natürliche Bewegung und der Ball springt irgendwie aber an die Hand. Und da muss ich wirklich einfach auch nochmal sagen, dass ich die Regel einfach irgendwie bescheuert finde.
Ja, also ich habe es ja dann nur auf der Mattscheibe gesehen, nicht im Stadion. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ist schon okay, dass du den zurücknimmst, weil die Regel so ist, wie die Regel ist, ist es zu Recht zurückgepfiffen, aber
dann auf jeden Fall, aber die Regel an sich, ja, die finde ich halt einfach Quatsch, weil er pritscht ja nicht wie beim Volleyball oder schmettert den Ball ja nicht mit der Hand ins Tor, sondern aus einer natürlichen Bewegung springt er da irgendwie ran und ich weiß nicht, was diese Regel soll, weil er verschafft sich ja nicht aktiv einen Vorteil, indem ihm der Ball ungünstig an die Hand springt. Also die Regel ist so und deswegen ist es absolut richtig entschieden, aber diese Handregel, da haben wir schon so häufig drüber gesprochen, die ist einfach wirklich verbesserungswürdig und da muss irgendwas passieren, weil was soll das so ein Tor, du hast es wirklich aus der normalen Geschwindigkeit überhaupt nicht erkannt, dass da irgendwie in dieser Szene der Ball ein bisschen an die Hand springt. Und du hast auch dem Spieler nicht jetzt irgendwie angesehen, dass er eine komische Handbewegung macht, um den Ball in Lauf zu befördern oder sonst was. Es ist einfach irgendwie eine komische Regel.
Ja, genau. Also ich glaube, du sagst es schon, man muss über die Regel an sich sprechen.
Nicht über die Entscheidung.
Genau, nicht über die Entscheidung.
Nur über die Regel an sich.
Grundsätzlich muss ich sagen, wenn der Ball am Ende die Hand berührt, dann passiert in 99% der Fälle irgendein Impact auf den Ball, sei es, weil der Ball dadurch an Tempo verliert, weil er gestoppt wird, weil er mit die Richtung ändert, du dir den irgendwie mit in den Lauf legst, den kurz abstoppst, was auch immer. Und das kann am Ende alles einen Einfluss darauf haben, ob du in der Lage bist, einen Abschluss zu erzielen oder auch nicht. Und dann, finde ich, muss man es auch zurückpfeifen. Denn dann ist es, wenn auch klein, ein Vorteil. Ja? Jetzt in diesem speziellen Fall ist es, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben über die Regel an sich reden muss. Ob es eine Regelauslegung gibt, die dann alle zufrieden stimmt, ich weiß es nicht, ob wir die 100% da jemals erreichen werden. Wir hatten ja jetzt auch, kurzer Schwenk zurück, in der zweiten Liga gegen Preußen Münster, also Köln gegen Münster, ein Handelfmeter, von dem ich in der Realgeschwindigkeit gesagt habe, klarer Elfmeter, Arm ist zu weit weg, er berührt ihn. Und wenn du dir die Szene dann anguckst, stellst du fest, ja okay, den musst du eigentlich, also du musst ihn geben, jetzt der Regelauslegung entsprechend, du willst ihn eigentlich nicht sehen, solche Elfmeter, ja. Gut, ja. Da muss einfach dran gearbeitet werden. Ich weiß es nicht, ob die Herrschaften, die für sowas zuständig sind, irgendwann mal auf die Idee kommen, da nochmal Hirnschmalz reinzustecken. Denn das wird ja Saison für Saison verschlimmbessert.
Ja, da wird immer ein bisschen mal was dran gemacht. Wir können jetzt gerne auch nochmal das Kukureya-Fass aufmachen. Ja. Das war am Ende eine Fehlentscheidung, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Aber da siehst du ja einfach schon die Kompliziertheit dieser Regel, wann es Hand ist, wann es nicht. Wann ist es keine Hand? Ja, lass uns da nicht weiter drüber sprechen. In dem Fall richtig entschieden, Regelauslegung, absolut richtig, aber ich find's blöd. So, St. Pauli kommt dann trotzdem aber noch zum Ausgleich über einen Standard, scharf geschossen auf das kurze Eck. Hinkapier versucht noch hinzugehen, trifft den Ball aber nicht, verwirrt dadurch Radetzky ein wenig, der tropfen lässt und dann der Spieler mit der Nummer 16 von St. Pauli, Bukalfa, buxiert. Das finde ich immer ein schönes Wort in diesem schön. Kontext, weil das ist das richtige Wort. Er buxiert den Ball über die Linie, irgendwie noch durch die Beine von Radetzky, stochert er den Ball rein und absolut verdienter Ausgleich. Nach dem Tor merkt man, dass Leverkusen dann doch mal wieder ein bisschen aufwacht und erhöht nochmal den Druck, kommt aber nicht zu klaren Abschlüssen, sodass am Ende der Punkt absolut in Ordnung geht und ein wichtiger Punktgewinn und der beinahe Klassenerhalt ist es dann auch für St. Pauli. Es sind jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Heidenheim, denen wirklich die Puste ausgeht und ich mir gut vorstellen könnte, dass sie sogar noch kassiert werden für den direkten Abstieg und die Bochumer oder vielleicht sogar auch die Kieler die 2 respektive 3 Punkte noch auf Heidenheim aufholen werden. Und insgesamt sehe ich da jetzt unten Heidenheim, Bochum, Kiel. Ich sehe keines dieser Teams mindestens 8 Punkte holen in den letzten 4 Spielen. Demnach wird St. Pauli jetzt spätestens in den nächsten 2 bis 3 Wochen kurz vor Schluss schon feststehen als Nicht-Absteiger. Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Ich habe auch schon gesagt anfänglich, dass ich davon ausgehe, dass Köln und HSV aufsteigen. Und dann haben wir nächstes Jahr endlich wieder ein Bundesliga-Duell in Hamburg. Und das finde ich schön.
Yes, und ich sogar 2 in Hamburg. Das wäre natürlich grandios. Da warte ich schon jahrelang drauf. Auch hier gerne nochmal über Leverkusen sprechen. Ganz merkwürdiger Auftritt, der sich aber einreiht in die Auftritte der letzten Wochen. Die Mannschaft hat abgeschenkt.
Der Zauber ist verflogen.
Ja, die Mannschaft hat irgendwie fertig. Das merkst du denen an. So richtig geglaubt haben sie an ihre Chance nicht mehr. Jetzt artikulieren sie es auch entsprechend in Person von Patrick Schick, der sich nach dem Spiel zum Interview stellt und sagt, man muss ganz ehrlich sein, die Chance ist weg. So sind sie auch aufgetreten, aber nicht erst heute, wie ich finde. Und ganz grundsätzlich ist es eine extrem spannende Erkenntnis, die ich hier gerade gewinne, im Vergleich zur letzten Saison. Es gab, wenn du dich erinnerst, in der letzten Saison auch schon vielleicht sogar 2 Momente im Verlaufe der Liga, in denen gefühlt Unruhe hätte entstehen können. Und um die Person Alonso, aber auch um die Person Wirtz und Tah. damals haben wir schon gesagt, uiuiui, das könnte jetzt, wenn es nach hinten losgeht, die Meisterschaft kosten. Sie haben es richtig gut hingekriegt, das abzumoderieren, haben auch mit Leistungen das Ganze weggewischt und sind am Ende verdient Meister geworden. Die Saison, jetzt in den aktuellen Wochen des Spielgeschehens, poppen diese Gerüchte erneut auf. Alonso ist heiß gehandelter Kandidat in Madrid, speziell nachdem die jetzt eben aus der Champions League rausgegangen sind. Tar hat sich gestern auch nach dem Spiel hingestellt und gesagt, ich bin weg, es ist ganz klar, dieses Mal aber auch wirklich, ich weiß noch nicht wohin, aber tschüss. Über Würz wird gesprochen, immer mal wieder. Boniface sitzt auf der Bank, ist völlig unzufrieden, wollte eigentlich im Winter schon nach Saudi-Arabien. Ein Grimaldo möchte gerne zurück nach Spanien. Also, was ich halt extrem spannend finde, ist, sie kriegen es aktuell nicht so gut hin, das abzumoderieren. Und ich glaube auch nicht dran, dass sie es tun. Und ich glaube eher dran, dass im Sommer ein Umbruch in Leverkusen passiert. Und ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Ich hätte kein großes Problem damit, wenn es sie jetzt zerlegt und dann rutschen sie wieder dahin zurück, wo sie hingehören. Und zwar nicht auf Platz 1.
Ja, das ist ja auch irgendwie der normale Lauf der Dinge in der Bundesliga in den letzten Jahren. Es gibt hier und da mal Ausreißer, die waren früher häufiger. Wir hatten früher auch mal 3-4 Saisons, wo die Bayern vielleicht einfach mal nicht Meister geworden sind. In der Konstellation, wie wir sie jetzt die letzten 10, 15 Jahre haben, wird das immer weniger werden. Das ist nun mal so, weil die Bayern einfach selbst bei den anderen Top-Clubs in Deutschland einfach nochmal das Budget mal 2 mindestens haben. Und dann wird es einfach auf lange Sicht ganz, ganz schwer in dem Konstrukt, wie sie die Bundesliga nun mal, wie wir es haben, anders als in England. Und ich bin weiterhin Verfechter von der Regel 50+1. Aber du kriegst halt keine Gleichheit rein, wenn du da nicht etwas änderst, im Sinne von, du beschränkst das Budget für Gehälter oder anderes oben, deckelst das, sodass die anderen nachrücken können und aufschließen können. Anders wird es nicht funktionieren und ich glaube, wir können einfach relativ beruhigt sagen, dass Leverkusen in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht Meister werden wird. Und dass die haben eine absolute Fabelsaison gespielt, die haben 90 Punkte geholt. Das haben selbst die Bayern selten geschafft, also wirklich so viele Punkte zu holen. Aktuell steht Leverkusen bei 64. Wir hatten schon die ein oder andere Bundesliga-Saison, wo du mit 64 Punkten Meister geworden bist. Aber solange die Bayern in dieser Liga sind, reicht das halt nicht. Da musst du dann genau einmal diese Saison spielen, die Leverkusen gespielt hat. Oder die Bayern müssen richtig reinscheißen. Von daher, ich glaube, ich wird Leverkusen sich auch wohlfühlen, wenn sie einfach jedes Jahr um die Champions League spielen. So wie andere Vereine sich da auch wohlfühlen und wissen, eigentlich so von so einer Meisterschaft zu träumen, ist eigentlich nicht mehr drin.
Ja, so ist es. Ansonsten fällt dir zu dem Spiel noch irgendwas ein, wo du sagst, das müssen wir jetzt noch loswerden?
Unfassbar gute Bratwurst bei St. Pauli. Oh. Wirklich, was vor allem das Geheimnis ist, die haben ein gutes Brötchen. Bratwurst in Brötchen beim HSV, das Brötchen ist einfach eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob das hier die richtigen Leute hören, aber ich möchte das adressieren. Das Brötchen ist so labbrig und einfach so zäh, weich. Das ist wahrscheinlich einfach kein halbwegs frisches Brötchen, sondern einfach so eins, was sehr lange haltbar ist. Und der Unterschied zu der St. Pauli Bratwurst im Brötchen ist wirklich eklatant hoch. Und das ist nicht Erstligareif HSV, da möchte ich nächstes Jahr bitte was anderes sehen.
Na gut, okay. Das nehmen wir so mit. Ansonsten würde ich sagen, auch mit Blick auf die Zeit, wir haben ja schon wieder richtig, richtig was reingepackt in diese Ostermontagsfolge.
So ist es. Die Ostereier sind prall gefüllt.
Oh Gott, wow, Alter. Okay,
was denn? Heute ist Ostermontag, heute geht man noch auf die Suche, oder nicht? Ja. Oder macht man das Sonntag? Nö, Montag.
Das hier ist ein jugendfreier Podcast. Wie dem auch sei, schönes Schlusswort und es war mir wieder eine Freude. Ich wünsche dir ein schönes, restliches, langes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es geht in den Endspurt dieser Liga, sowohl in Liga 1 als auch in Liga 2.
So ist es. Die Folge machen wir zu. Unser Ostergeschenk von uns an euch. Bis nächste Woche. Adieu.
Ciao.